Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Liebe Gemeinde, jedes Jahr bekennen wir das ja oft auch mit so einem besonders feierlichen Ton neu am Auferstehungstag, am Ostertag. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann vertrauen wir eigentlich auf, dass die Auferstehung Jesu unter uns auch tatsächlich sichtbar wird. Vertrauen darauf, dass er dir und mir, einem jeden, einer jeden von uns im Alltag begegnet und dass sein Wirken, seine Anwesenheit auch spürbar ist. Hand aufs Herz, wenn ich Sie jetzt nach konkreten Erfahrungen mit dem Auferstandenen fragen würde, könnten Sie sofort aus dem Stand über konkrete Begebenheiten erzählen? Oder wäre diese Frage vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten? Wenn dem so wäre, dass es gar nicht so leicht zu beantworten ist, dann wären Sie tatsächlich in guter Gesellschaft. Gerade eben im Evangelium haben wir ja davon gehört, über solche Erfahrungen zweier Jünger, zweier Freunde Jesu, die sich auch zunächst schwer tun. Auch sie erkennen den Auferstandenen, der ihnen begegnet, lange erst einmal nicht. Wie gesagt, wir haben die Geschichte gehört, es ist Ostertag und die zwei Freunde Jesu sind auf dem Weg nach Emmaus. Die Entfernung, ungefähr wie von Virl nach Ockenhausen oder Ockenhausen nach Virl. Weg von Jerusalem, weg von den Ereignissen der letzten Tage. Das ist der Grund, der sie antreibt. Nicht Aufbruchsstimmung von dem Lob, das sich über dem Erdkreis verbreitet, ist hier noch nicht zu spüren. Stattdessen Resignation, eigentlich sogar tiefste Verzweiflung. In gewisser Weise würden wir sagen, sie müssen die Ereignisse der letzten Tage in Jerusalem, das Geschehen um Jesu Sterben, noch verarbeiten, überhaupt erst einmal begreifen. Und wir hören dann weiter auf dem Weg, bleiben sie nicht lange allein, es gesellt sich jemand zu ihnen, auch das zunächst nichts Außergewöhnliches. Sie erkennen in dem Moment noch nicht, dass es der Auferstandene selbst ist, der ihm begegnet, der in gewisser Weise die Initiative ergreift und sie fragt, was sie beschäftigt, was sie umtreibt und ihnen, was möchte man sagen, seelsorgerlich aufmerksam zuhört, wie sie über ihn, über sein Leben, sein Wirken und Sterben und sogar über das leere Grab reden. Und weiter ergreift Jesus von Neuem die Initiative, legt ihnen die Schrift aus, deutet ihnen sein Leiden und Sterben, das ja gerade Grund für ihre Enttäuschung ist im Lichte der Heiligen Schrift, und legt diese ihnen so aus, dass ihr Herz, sehr schön umschrieben, zu brennen beginnt, dass sie Leidenschaft entwickeln. Nun möchten sie ihn nicht mehr loslassen, möchten ja nötigen, ihn geradezu bei ihnen zu bleiben, Gesellschaft mit ihnen zu haben. Am Abend in Emmaus angekommen, bereiten sie ein Mahl. Und als sie gemeinsam zu Tisch sitzen, ergreift Jesus noch einmal die Initiative, nimmt das Brot, spricht darüber den Lobpreis und bricht das Brot und gibt es ihnen. Und nun, in dem Moment, wo er das Brot bricht, gehen die Augen auf, denn die Art, wie er das tut, das Brot zu brechen, ist ihnen vertraut. Sie haben es schon einmal beim abendlichen Mahl vor seiner Verhaftung erfahren und sind sich sicher, ihr Begleiter ist niemand anderes als Jesus Christus selbst, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und nachdem sie ihn erkannt haben, verschwindet er. Und doch, obwohl sie ihn nun nicht mehr sehen, er nun nicht mehr für sie greifbar ist, geht ihnen diese Begegnung noch so nach, war so prägend, dass sie sich sofort Es ist mittlerweile fortgeschrittener Abend, auf dem Weg zurück nach Jerusalem machen. Und dort legen sie dann Zeugnis für den Auferstandenen und für ihre Begegnung mit ihnen ab. Liebe Gemeinde, viele dieser Geschichten hören wir aus einer, ich möchte es mal sagen, nachösterlichen Perspektive. Wir hören sie von der Auferstehung her. Wir wissen darüber, haben darüber in der Heiligen Schrift erfahren und gehört. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich klarzumachen, die beiden damals und viele mit ihnen haben das so ja noch nicht erlebt. Für sie ist Jesus tot und Tod ist tot. Wir denken manchmal so ein bisschen romantisch über jene Zeiten und Menschen nach dem Motto, die haben ja auch vieles geglaubt, was man ihnen erzählen konnte, was einem heute schwerfällt zu glauben. Aber eigentlich waren die Menschen damals genauso nüchtern und bodenständig wie wir heute. Und sie wissen, wenn jemand tot und beigesetzt ist, dann ist er auch tot und dann kommt er auch eigentlich nicht wieder. Und doch, auf einmal wird alles noch einmal ganz anders. Und ich denke, diese beiden, die Emmaus-Jünger, sie stehen in gewisser Weise stellvertretend für uns Glaubende bis heute. Und diese Erzählung, die uns berichtet wird, fordert auch uns heraus, denn wie die beiden auch, gibt es keine Handreichung darüber, wie wir den Auferstandenen in unser Leben holen, wie wir machen, dass er uns begegnet, nach dem Motto, das musst du so und so tun oder du musst so und so sein, dann wird der Auferstandene auch dir begegnen. Das gerade nicht. Manchmal könnte man darüber verzweifeln oder frustriert sein und manchmal hilft es aber auch, die Fragestellung noch einmal ein wenig zu verändern. Vielleicht weg von dem, wie mache ich das, Punkt, 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 hin zu dem, wenn wir mal ehrlich sind, wohin gehen denn wir? Sind wir auch im übertragenen Sinne auf dem Weg nach Emmaus, weg von anderen Menschen, vielleicht manchmal frustriert, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, resigniert in der Gemeinde, in der Gruppe, im Miteinander? Weiter, und das finde ich besonders tröstlich, fast seelsorgerlich, gibt uns diese Erzählung die Gewissheit, es sind nicht wir, die immer machen und tun müssen. Jesus selbst ergreift die Initiative und kommt auf die beiden, kommt auch auf uns zu. Und selbst dann noch, wenn wir vermeintlich von ihm weggehen. Und es ist er selbst, der unsere Augen zu öffnen vermag und unsere Herzen zum Brennen. Sein Wort hat zündende Kraft und das Teilen des Brotes beim Abendmahl zum Beispiel schenkt uns, wenn es uns gelingt, sich darauf einzulassen, immer wieder neu ein tieferes Sehen und Erkennen seiner Person und seiner Liebe. Und darum ist diese Emmaus-Erzählung am zweiten Ostertag auch so besonders beinahe beispielhaft für uns Glaubenden, die wir auf dem Weg sind. Denn sie lädt uns ein, den Auferstandenen unserer Gegenwart und unserem eigenen Leben zu erwarten. Vielleicht auch gerade dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen, uns von ihm überraschen zu lassen. Und ich habe gerade gesagt, es liegt nicht allein an uns, immer zu tun, zu machen und herbeizuzwingen, aber man kann etwas tun, um ihm zu begegnen, indem man an den entsprechenden Stellen nach ihm sucht, wo er sich uns selbst zugesagt hat. Und das ist in Geschichten über ihn, so wie sie in der Heiligen Schrift aufgeschrieben sind und aufgeschrieben stehen. In dem wiederholten Lesen und Studieren und Nachdenken über diese Geschichten, über sein Wort, gerne auch mit mehreren gemeinsam, im gemeinsamen Austausch und im Teilen von Brot und Wein im Abendmahl als einen festen Grund unseres christlichen Glaubens und christlicher Gemeinschaft. Er selbst hat sich uns in Brot und Wein zugesagt, hat versprochen, dass wir ihm dort begegnen und Gemeinschaft mit ihm und untereinander haben können. Und Gottes Wort und seine Gemeinschaft im Abendmahl, das sind wichtige Stützpunkte auf unserem Weg durch Zeit und Ewigkeit. Fast könnte man diese wie mit einem Kompass vergleichen. Eine Möglichkeit, sich immer wieder neu auszurichten, dem Weg zu korrigieren und zu erwarten, dass er uns dort begegnet und hilft, den Weg durchs Leben zu finden. Und gleichzeitig hören wir in den Worten der Heiligen Schrift aber auch davon, was uns im Leben immer wieder begegnet, was auch Glaubende in über 2000 Jahren immer wieder erfahren haben, nämlich die Anfechtung, die Klage und die Resignation. Und gleichzeitig, wie diese in der Begegnung mit dem Auferstandenen, sich in österliche Hoffnung und Freude verwandeln kann, weil Jesus den Tod überwunden hat. Und an diesem Punkt kommen wir auf eine ganz zentrale Botschaft der Heiligen Schrift. Und an diesem Punkt, so meine ich, entscheidet sich auch, wie wir Jesus und das, was er getan hat, verstehen wollen. War er nur ein weiser, kluger Mensch, wie es viele in der Geschichte gab? Oder können wir wirklich vertrauen, dass er Gottes Sohn ist, gekommen, uns frei zu machen von Schuld und tatsächlich das Tor des Todes so aufzustoßen, dass auch wir, gleich wie er, einmal verwandelt werden hinein in Gottes Ewigkeit? An dieser Frage wird sich letztlich alles entscheiden. Und hinter dieser Frage steht kein Du musst, du sollst, sondern ein Ringen im Gebet und ein Vertrauen darauf, dass Gott uns diese österliche Einsicht schenkt und das Vertrauen, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, hat den Tod überwunden. Wenn es uns gelingt, und ich sage das sehr vorsichtig, uns von dieser Botschaft immer wieder neu anrühren zu lassen, dann werden wir Hoffnung finden, selbst im Angesicht des Todes. Und dann werden wir nicht still sein können, sondern werden von ihm, den Gekreuzigten und Auferstandenen, reden müssen, manchmal auch mit brennendem Herzen. Und dazu lädt jedes Osterfest neu ein, diese Geschichten zu hören, darauf zu vertrauen und nicht weniger von Jesus zu erwarten, als dass er unser Herz anrühre und unsere Augen öffne, sodass wir Spuren seiner Gegenwart im alltäglichen Leben entdecken können. Und dazu schenke Gott uns österliche Freude und seinen Segen, dass uns dazu immer wieder neu die Augen geöffnet werden. Machen, fabrizieren können wir dieses nicht, aber darum beten, darauf vertrauen, dass Christus nicht stillsteht und wartet, sondern sich selbst auf den Weg macht, wie in der Geschichte von Emmaus zu hören, uns immer wieder neu zu begegnen, uns anzurühren und unser Herz mit Liebe zu seinem Wort und Vertrauen in seine Osterbotschaft auszufüllen. Und dazu segne uns Gott immer wieder neu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.